Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Herzlich willkommen, euer Podcast vom Update, ganz frisch vom Freitag, den 9. August. Ein Überblick über die wichtigsten Themen des Tages gibt es für euch in dieser halben Stunde. Wir sprechen über Italien. Das Land ist ja hoch verschuldet, die wirtschaftliche Lage ist schlecht. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit, da wäre eine stabile Regierung eigentlich wichtig. Und ausgerechnet in dieser angeschlagenen Situation will der Innenminister Matteo Salvini, der auch Chef der rechtspopulistischen Lega ist, der will Neuwahlen. Warum das ausgerechnet jetzt passiert, was Salvini sich eigentlich davon erhofft, ihr bekommt eine kurze Analyse dazu bei uns. Außerdem wollen wir gerne wissen, wie ist denn im Moment eigentlich die Situation für Italiener, Italienerinnen, die so um die 20, 30 sind?
Es ist so, dass junge Italiener wirklich ein deutlich größeres Armutsrisiko haben als Ältere. Also einen Job finden ist wahnsinnig schwierig.
Und das ist nicht das einzige Problem, das die haben. Unsere Korrespondentin Lisa Weiß erklärt euch gleich mehr dazu. Ich habe noch eine kurze Frage an euch. Würdet ihr Wodka trinken, der aus einer hochradioaktiv verseuchten Gegend kommt? Also aus Tschernobyl zum Beispiel? Ja. Ihr könnt noch ein bisschen überlegen, ob ja oder nein. Währenddessen gibt Rolf Michel, der Strahlenschutzexperte, schon mal grünes Licht.
Wenn Sie ein Produkt herstellen, was Sie brennen, also was Sie destillieren, Sie können damit rechnen, dass solche Destillationsprodukte dann völlig frei von Radioaktivität sind.
Mehr zum Wodka aus Tschernobyl bei uns im Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Diese Woche ist klimatechnisch ja wieder vieles wegdiskutiert worden, ne? Steuer auf Fleisch, Steuer auf SUVs. Gestern gab es den Klimabericht und nächste Woche düst die Greta Thunberg ja mit dem Regattaboot über den Atlantik, weil sie zum UN-Klimagipfel will, nach New York unter anderem. Es gibt eigentlich keinen Tag, an dem Klima, Klimawandel, CO2-Schuld und so weiter und so fort nicht auftauchen. Auch bei uns im Programm. Also Klima ist wichtig, ne? Aber brauchen wir nicht vielleicht zwischendurch auch mal eine Pause von diesen ganzen Klimawandel-Meldungen? Weil wir können es im Zweifelsfall dann vielleicht einfach gar nicht mehr hören und schalten ab und auf Durchzug. Hat sich unser Reporter Stefan Beuting gefragt. Der wollte heute eigentlich gar nicht hin zu den Fridays for Future-Protesten nach Bonn. Und dann war er eben doch da.
Wir müssen einfach handeln. Und deswegen müssen wir es einfach immer wieder öffentlich machen.
Fridays for Future, heute Mittag in Bonn. Trotz Ferien sind ca. 1300 Leute hier. Einer von ihnen ist Robin. Auf seinem Transparent ist ein Dino und ein Mensch.
Ja, der Dino ist halt schon ausgestorben. Und wenn wir so weitermachen, dann steuern wir auch auf so eine Katastrophe zu. Und dann sind wir auch irgendwann nicht mehr da.
Schmelzende Polkappen und Meeresspiegelanstieg. 1,5 Grad Ziel und die Prognose steigender Flüchtlingszahlen. Die Bedrohungsszenarien sind bekannt. Die Proteste haben wir längst gecovert. Brauchen wir nicht mal eine Pause zum Luftholen?
Also ich glaube, es ist einfach zu wichtig und wir spüren es ja auch gerade alle selber, wie es halt abgeht. Also ich meine, wir hatten 42,6 Grad in Deutschland. Das ist an sich nicht normal. Und deswegen, nein, wir brauchen keine Pause. Es sollte so weitergehen.
Mit dem Klimawandel, sagen Forscher, nehmen Starkregenereignisse zu und damit Überschwemmungen. Auf medialer Ebene scheint es so, als spüle der Klimawandel schon jetzt alle anderen Themen weg. Anna ist der anderer Meinung.
Ich finde, es muss einfach in allen Köpfen ankommen, dass jetzt eine Krise ist und dass, wenn wir noch auf dieser Welt leben wollen, dass wir alle was tun müssen. Und ich finde, es ist nicht untertrieben, wenn es tagtäglich in den Medien kommt.
Robin, Anna, Emily, Luca. Niemand von den Demonstrierenden, mit denen ich rede, glaubt, dass es ein zu viel geben könnte. Anruf bei der Kommunikationsforscherin Katharina Klein von Königslöw. Sie ist Professorin an der Uni Hamburg und kennt sich aus mit digitaler Kommunikation und dem Phänomen der Themenverdrossenheit.
Die Menschen entwickeln Strategien, wie sie damit umgehen, wenn sie verdrossen von einem Thema sind. Grundsätzlich gesehen kann sich eben Themenverdrossenheit einerseits speisen aus so einer wahrgenommenen zu großen Bedrohung und Überforderung mit dem Thema. Also gerade bei Schreckensbildern und Schreckensnachrichten wäre das stark der Fall. Eben aus einem Gefühl von, es ist immer nur das Gleiche, es ändert sich nichts daran. Und wiederum so einem Gefühl von Machtlosigkeit.
Neulich gab es einen Kommentar in den Tagesthemen vom Journalisten Lorenz Beckhardt. Der erzählte von einer Urlaubsreise mit dem Flugzeug und im vergangenen Grillabend. Dann stellt er das in Frage und thematisierte seine eigene Verantwortung, darüber künftig besser nachzudenken und eventuell zu verzichten. Die Reaktion darauf? Ein heftiger Shitstorm. Viele schrieben, in den Medien herrsche ein Selbstkasteiungsüberbietungswettbewerb.
Ja, wenn man zu sehr den Menschen ein schlechtes Gewissen macht, dann schlägt das dann tatsächlich relativ schnell um.
Auf der Demo sind viele Leute, die ihr Verhalten schon lange in Frage stellen und zum Teil längst verändert haben. Sie haben den Teil mit der Eigenverantwortung akzeptiert. Anna zum Beispiel ernährt sich seit über 10 Jahren vegan. Auf ihrem Pappschild fordert sie den Systemwandel. Ihr Symbol dafür? Eine Karotte, die sich zwischen 2 große Zahnräder schiebt. Aber genau vor diesem fundamentalen Wandel und vor dieser Eigenverantwortung haben andere Angst.
Das Problem ist, dass wenn die Menschen für sich einmal erstmal bewusst haben, dass es ein bestimmtes Thema gibt, das sie nicht mehr wollen, dann nehmen sie das Thema gleichzeitig viel stärker wahr.
Auf der einen Seite verstärkt sich das Gefühl, die Medien berichten nur noch über den Klimawandel und dann auch noch mit moralischem Zeigefinger. Und auf der anderen Seite die Aktivisten. Die sind auch nicht zufrieden.
Und je stärker ich selber persönlich eine Meinung habe zu einem Thema, desto mehr nehme ich die Medienberichterstattung als unpassend wahr. Leider.
Bestes Beispiel: Luca.
Inhaltlich diskutiert wird am allerwenigsten. Die meisten Medien, ich weiß, dass Deutschlandfunk das tatsächlich nicht macht, weil ihr längere Reportagen habt, aber die meisten Medien berichten über unser Fernbleiben von der Schule etc. und diskutieren gar nicht über unseren Inhalt.
Der Klimawandel wird uns noch die nächsten Jahre begleiten. Katharina Klein von Königslöw sagt, es müsse in der Berichterstattung vor allem weniger um Eigenverantwortung des Einzelnen gehen, als vielmehr um die politische Verantwortung. Aber wie viel davon?
Maß und Mitte sind immer so schwer zu bestimmen.
Bei den Demonstrierenden ist das ganz klar. Die wünschen sich noch mehr Berichterstattung, inklusive schärferer Forderungen.
Ich fände es schade, wenn diese Berichterstattung irgendwann abebbt und dann eben wieder wenig darüber berichtet wird, obwohl es eben immer noch brennend sein könnte.
Climate Overkill. Wie viel Klimaberichterstattung tut uns gut? Unser Reporter Stefan Beuting.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Man kann das interpretieren als, der Typ ist eben sehr direkt. Oder man denkt, ganz schön keck für einen Diplomaten. Richard Grenell, das ist der US-amerikanische Botschafter in Berlin, hat heute sehr klar und deutlich gemacht, dass die USA überlegen, ihre Truppen aus Deutschland abzuziehen. Und das wird eben an vielen Stellen als Drohung interpretiert. Manche sprechen sogar von Erpressung. Warum überhaupt US-Truppen in Deutschland stationiert sind und was hinter Grenells Ankündigung steckt, das gucken wir uns genauer an mit Volker Findhammer, unser Korrespondent in Berlin. Volker, was ist denn jetzt der Grund dafür, eventuell US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen?
Ja, Sonja, das hast du schön gesagt mit dem eventuell, denn das ist das bekannte Spiel der US-Administration und der Botschafter Richard Grenell spielt da gerne mit. Da gibt es ja schon seit langem den Druck, dass Deutschland eben zu wenig für seine Verteidigungsausgaben tut. Da waren ja mal 2% zugesagt, schon im Jahr 2014. Und im Moment landen wir ja bei 2024 nur bei 1,5%. Und das ist den Amerikanern schon lange ein Dorn im Auge, weil sie selbst eben nicht mehr für die Verteidigung so viel in Europa ausgeben wollen. Sie wollen die Kosten reduzieren und das geht dann nur, wenn die europäischen Partner mehr tun und dann wird dann immer wieder mal gerne Druck aufgebaut und das war jetzt heute so ein Zusammenspiel der beiden Botschafter in Polen und in Deutschland, denn die polnische Botschafterin, die US-Botschafterin hat gesagt, also die Polen geben 2% aus und wenn die Deutschen das nicht tun, dann könnte man doch einfach mal einen Teil der Truppen von dort hierher rüberziehen und in Polen stationieren.
Okay, also das ist so ein bisschen vielleicht der Hintergedanke, weil Donald Trump war ja im Juni in Polen und seitdem kreist ja eben dieser Gedanke immer mal wieder rum, ne, dass er eventuell seine Truppen von Deutschland nach Polen verlegen möchte. Wie wahrscheinlich wäre das denn?
Ja, er kommt ja auch wieder. Er kommt Ende August kommt er nach Polen. Und insofern ist dieser Vorstoß wahrscheinlich ein Stück Vorbereitung gewesen für diesen Besuch. Die polnische Seite ist sehr darum bemüht, dass dauerhaft amerikanische Soldaten in Polen stationiert werden. Da gibt es diese alte Angst vor Russland und auch in der Tat diese schwierige Landbrücke zwischen Minsk und Kaliningrad, die man verteidigt wissen wollte. Und dann drängen die Polen ja schon lange darauf, dass dauerhaft US-Soldaten dort stationiert werden. Allerdings sehen die bisherigen Verträge eigentlich nur vor, dass da nur rollierend Soldaten stationiert werden dürfen. 4.500 Amerikaner sind im Moment da und die werden alle paar Monate ausgewechselt, ausgetauscht, sodass das eben keine dauerhaft stationierten Soldaten sind. Und da hätten die Polen gern dauerhaft amerikanische Soldaten an ihrer Seite und hoffen natürlich, dass Donald Trump, wenn er denn Ende August kommt, mit diesem Gastgeschenk kommt. Allerdings werden das keine Größenordnung sein. Er hatte ja im Juni schon mal 2.000 zugesagt, am Ende wurden es 1.000. Also da wird man schlicht schlicht abwarten müssen, ob Donald Trump da wirklich konkrete Zusagen machen will. Eines muss man noch dazu sagen, wenn er wirklich dauerhaft Soldaten stationieren würde, dann hätte er tatsächlich Probleme mit den NATO-Verträgen, denn mit der NATO-Osterweiterung wurde den Russen zugesagt, dass es nur ein rollierendes System gibt und keine dauerhaft stationierten Soldaten an der Grenze zu Russland.
Dann lass uns trotzdem noch mal nach Deutschland gucken. Nirgendwo in Europa sind ja so viele US-Soldaten stationiert wie bei uns, 35.000 insgesamt. Warum sind das eigentlich so viele? Wofür sind die da?
Ja, das ist zum einen das militärische Headquarter für Europa und für Afrika. Sämtliche Einsätze im Irak und anderswo werden von hier aus koordiniert. Das ist da in der Nähe von Stuttgart der Fall. Und auf der anderen Seite gibt es diese riesige Flugstation Ramstein, deren Name immer wieder mal fällt, wenn es beispielsweise schwierige amerikanische Transportflüge oder Rettungsaktionen im Nahen Osten gibt. Das heißt, von hier aus werden viele Einsätze der Amerikaner in Afrika und in Europa koordiniert. Beim ganzen Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren war das die zentrale Station für alle Koordinationsmaßnahmen. Das hat natürlich die Historie. Deutschland war ja ein Besetzungsland und ein besetztes Land nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Amerikaner haben dann im NATO-Verbund Ramstein und andere Orte in Deutschland als wichtige Basisstationen für ihre Einsätze in Europa und Afrika ausgebaut.
Wie nimmt denn jetzt eigentlich die deutsche Politik das wahr, was der Grenell da heute geäußert hat? Also ist man allgemein aufgeregt darüber? Sieht man es eher entspannt?
Naja, so wie die Diskussion um die Verteidigungsausgaben in Deutschland auch wahrgenommen wird. Der SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider spricht beispielsweise von einer Feldherrenposse der USA und hat die zurückgewiesen. Deutschland lasse sich in dieser Frage nicht erpressen, hat er heute dem Spiegel gesagt. Und insofern seien diese Äußerungen des Botschafters völlig unangemessen. Und dann gibt es natürlich wieder die Stimmen aus der Union, beispielsweise Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher, der hat dann schon erklärt, es sei den USA schwer zu erklären, warum Deutschland bei den Verteidigungsausgaben hinter den berechtigten Erwartungen zurückbleibe, weil natürlich die mittelfristige Finanzplanung eben nicht steigt, sondern eher abnimmt im Bereich der Verteidigungsausgaben. Also da sieht die CDU-Seite zumindest weiteren Handlungsbedarf und da wird man mal sehen müssen, wie Annegret Kramp-Karrenbauer, die jetzt in die USA und nach Kanada aufbricht in der kommenden Woche, wie sie sich dazu als neue Verteidigungsministerin verhalten wird.
US-Botschafter Richard Grenell bekommt gerade sehr viel Aufmerksamkeit, weil er eben angekündigt hat, dass eventuell US-Truppen aus Deutschland abgezogen werden sollen. Einschätzungen dazu von unserem Berlin-Korrespondenten Volker Findhammer. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein bayerischer Kreisverband der AfD hat jetzt etwas geschafft, was schon erstaunlich ist. 260 Ermittlungsvorgänge hat ein einzelner AfD-Post ausgelöst. Es ging darin um eine Demo von Asylsuchenden. Pascal Fischer aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team kann euch die Geschichte noch mal ein bisschen genauer aufdröseln. Also Pascal, worum ging es genau?
Es ging um den Dezember 2017. Da haben nämlich afrikanische Asylsuchende in Deggendorf im Transitzentrum demonstriert für eine bessere Unterbringung. Und zwar mehrere Tage lang haben die demonstriert, unter anderem auch mit Hungerstreiks. Und die AfD Deggendorf hat das live auf Facebook gestreamt. Und da hat es dann natürlich ziemlich drastische Kommentare von AfD-Anhängern drunter gegeben.
Was zum Beispiel?
Ja, die Leute haben dann gefordert, man solle die Asylsuchenden vergasen oder in das KZ Auschwitz schicken.
Ja, das ist immer wieder, denke ich, schlimm, wenn man überhaupt solche Gedanken hat und das dann auch noch aufschreibt. Jetzt gibt es Ermittlungsverfahren, deswegen 260 insgesamt, ne?
Ja, genau. Davon haben dann 3 auch zu Anklagen wegen Volksverhetzung geführt. In fast 100 Fällen gab es zumindest Geldstrafen. 40 Beschuldigte haben auch schon gezahlt. 56 Verfahren sind allerdings auch wieder eingestellt worden, weil man eben die Klarnamen der Nutzer nicht ermitteln konnte. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitgeteilt.
Ein AfD-Post auf Facebook hat sehr, sehr viele Ermittlungsverfahren nach sich gezogen. Infos dazu von Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Regierungskrise in Italien. Mal wieder. Aber dieses Mal ist es schon eine besondere Situation, denn am Ende könnte ein Politiker das EU-Land regieren, der sehr weit rechts steht. Lega-Chef Matteo Salvini. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova-Nachrichten. Salvini will an die Macht oder was ist es?
Ja, so sieht's aus. Und da macht er auch gar kein Geheimnis draus. Aktuell ist der Chef der rechten Lega Italiens Innenminister. Das muss man vielleicht nochmal betonen. Man hatte ja manchmal den Eindruck, dass Salvini schon Regierungschef ist.
Ja.
Ja, vor allem, wenn es um die Seenotrettung ging, dann hat er sich immer sehr laut zu Wort gemeldet. Von Regierungschef Giuseppe Conte hört man eher wenig. Ein deutlich ruhigerer Politiker. Den will Salvini loswerden. Und das sagt er ganz offen. Nach Neuwahlen will er das Amt übernehmen.
Wie kommt das? Eigentlich ist doch gerade Sommerpause. Das Parlament macht Urlaub, auch in Italien. Warum soll jetzt Schluss sein mit der Regierung von Lega und der Fünf-Sterne-Partei nach gerade mal 14 Monaten?
Also die große Liebe war das zwischen den beiden Regierungsparteien von Anfang an nicht. Zur Erinnerung, die klar stärkste Partei war bei der letzten Wahl im März 2018 die Fünf-Sterne-Bewegung mit über 30% der Stimmen. Salvinis Lega bekam etwa 17%. In der gemeinsamen Regierungszeit, da gab es öfter mal Streit zwischen den Koalitionspartnern. Jetzt ging es um eine Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke. Die Fünf-Sterne haben das Projekt abgelehnt. Das war für Salvini der Anlass zu sagen, die Regierung ist am Ende, mit denen kann man nicht arbeiten.
Und dieses Bahnprojekt ist wirklich so wichtig, dass man deswegen die Regierung aufs Spiel setzt oder was steckt dahinter?
Eher nicht. Die Fünf-Sterne-Partei wirft Salvini vor, dass er die Regierung aus taktischen Gründen platzen lässt, also nicht wegen dem schnellen Zug. Denn Salvinis Partei, die rechtsnationale Lega, steht in Umfragen momentan glänzend da. Von um die 36% ist da die Rede, während die Fünf-Sterne unter 20% abrutschen. Das Blatt hat sich also gewendet und Salvini ist auch schon im Wahlkampfmodus.
Ich bitte die Italiener, mir volle Machtkompetenzen zu geben, um das umzusetzen, was wir versprochen haben. Ohne Verzögerungen, ohne Klotz am Bein.
Der Trend spricht auf jeden Fall für Salvini. Seine Partei hat mehrere Regionalwahlen gewonnen. Und bei der Europawahl, jetzt gerade im Mai, da war die Lega mit 34% mit Abstand die stärkste Partei in Italien.
Wie geht's denn jetzt weiter?
So ganz steht der Zeitplan noch nicht. Am Montag treffen sich erstmal die Fraktionsvorsitzenden im Senat, um sich zu beraten. Da geht es dann um einen Termin für das Misstrauensvotum gegen Regierungschef Conte, das Salvini beantragt hat. Wie das ausgeht, weiß man ja noch nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Salvini damit Erfolg hat. Wann es dann Neuwahlen gibt, das kann man auch noch nicht sagen. Darüber entscheidet Staatspräsident Sergio Mattarella. Aber der wird wohl nicht allzu viel Zeit verstreichen lassen, damit Italien bald wieder eine handlungsfähige Regierung hat.
Matteo Salvini will an die Macht. Er hat die Regierung mit der Fünf-Sterne-Partei für gescheitert erklärt und einen Misstrauensantrag gegen Regierungschef Conte gestellt. Die Infos dazu von Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Wir haben eben schon drüber gesprochen im Update. Die Situation in Italien ist angespannt, weil die Regierung sehr wahrscheinlich vor dem Aus steht. Die Regierungskrise kommt zu einem schlechten Zeitpunkt, denn es gibt viele Probleme, die eigentlich sehr dringend gelöst werden müssten. Also zum Beispiel die Staatsverschuldung, allgemein die schlechte wirtschaftliche Lage in Italien und die hohe Arbeitslosigkeit. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die Italiener, die so Mitte 20 oder Mitte 30 sind? Ich habe drüber gesprochen mit unserer Korrespondentin in Rom, Lisa Weiß. Lisa, wie ist denn die Situation gerade für Italiener, Italienerinnen, ebenso um die 20, 30?
Wirklich richtig, richtig schwierig. Also es ist so, dass junge Italiener wirklich ein deutlich größeres Armutsrisiko haben als ältere. Also einen Job finden ist wahnsinnig schwierig. Ich kenne auch in meinem Umfeld fast niemanden, der jetzt wirklich so einen ganz normalen Vertrag hat und nicht prekär beschäftigt ist. Und das ist wirklich absolut kein Einzelfall. Die Jugendarbeitslosigkeit ist auch viel höher als die Arbeitslosigkeit bei deutlich älteren Menschen. Und dann ist halt auch noch ein Riesenproblem, dass die Leute auch nicht wirklich ausziehen können von zu Hause. Also Leute um die 30, die noch zu Hause wohnen, ist in Italien wirklich ganz normal und das Ganze wird auch wirklich immer schlimmer, weil wie soll man ausziehen können, wenn man keinen unbefristeten Job hat, wenn man überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht, wenn man arbeitslos ist und die Leute bleiben sozusagen zu Hause bei den Eltern, weil sie eigentlich keine andere Wahl haben. Also es gibt ja immer dieses Klischee, die Italiener wollen nicht ausziehen, wollen im Hotel Mama bleiben, aber ganz ehrlich, was sollen sie tun? Also ohne Geld kann man nicht ausziehen. So klassische Absicherung mit Hartz IV gibt es jetzt so in diesem Rahmen nicht. Es gibt so ein Bürgergeld seit neuestem, aber das ist auch sehr kompliziert. Also eigentlich haben die ganzen jungen Italiener keine andere Chance, als wirklich zu Hause zu bleiben.
Wie erlebst du die Leute denn? Also haben die noch Bock, weiter in Italien zu leben oder verlassen die auch das Land?
Ja, da gehen viele. Also allein in meinem Freundeskreis sind so viele ins Ausland gegangen, vor allem nach Deutschland oder nach England, wobei das jetzt sich gerade, also die kommen jetzt gerade wieder so ein bisschen zurück, aber gerade nach Deutschland, ich wurde teilweise wirklich mehrmals pro Woche angerufen, hey, kannst du uns Tipps geben, wo sollte ich am besten leben, was muss ich beachten, was brauche ich, und das ist echt ein riesiges Problem, das ist auch ein riesiges Problem natürlich für Italien, aber was sollen sie machen, also in Italien zu leben mit der Perspektive, die sie momentan haben. Ich kann es verstehen, dass sie zwar schweren Herzens weggehen, aber dass sie weggehen.
So wie es im Moment aussieht, ist es ja wahrscheinlich, dass es eben Neuwahlen geben wird in Italien. Kann man eigentlich eine Tendenz ausmachen, beziehungsweise wie unterschiedlich sind denn die Lager in Italien, was die Wähler angeht?
Also das kommt wirklich ganz drauf an. So insgesamt kann man sagen, es gibt Umfragen, die beziehen sich jetzt nicht nur auf junge Leute, sondern ganz allgemein, dass die Lega von Matteo Salvini, also die rechte Partei, wirklich bei etwa 36% momentan liegt, also eigentlich stärkste Kraft werden würde, wenn es jetzt wirklich Neuwahlen geben sollte und wenn sich da natürlich nicht noch was ändert. Und ansonsten ist es natürlich wirklich komplett unterschiedlich. Also jetzt in meinem Freundeskreis, es gibt Leute, die wirklich gesagt haben, ja, wir haben die Fünf-Sterne-Bewegung, die Populisten gewählt, weil wir gehofft haben, dass sich da irgendwas ändert. Da sind viele wirklich desillusioniert und enttäuscht und sagen, die werden wir nicht mehr wählen. Es gibt Leute, die haben trotzdem die Sozialdemokraten gewählt und sagen, ich weiß aber eigentlich nicht, warum ich die gewählt habe, weil die bringen auch nichts zustande. Und eigentlich der Großteil der Leute, die ich kenne, mit denen ich jemals geredet habe, sagt, ich bin einfach nur frustriert und eigentlich gibt es überhaupt keine Partei, wo ich sagen würde, der würde ich gerne meine Stimme geben hier in Italien.
Wie Italiener, Italienerinnen, die so um die 20, 30 sind, mit der allgemeinen aktuellen Krise in Italien umgehen, das hat euch Lisa Weiß erklärt in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Hongkong gehen die Demonstrationen weiter. Das sind ein paar aktuelle Eindrücke. 22 Staaten haben bisher eine Reisewarnung herausgegeben für Hongkong. Das Deutsche Auswärtige Amt ist da noch etwas zurückhaltender, gibt aber eben den Ratschlag, dass man diese Demonstrationen am besten meiden sollte, weil es da eben auch zu Gewalt kommen kann. Die Regierung von Hongkong sagt, wir heißen Touristen gerne und ausdrücklich willkommen, trotz, so lautet die Formulierung, aktueller Unannehmlichkeiten. Ja, was macht man jetzt am besten? Pascal Fischer hat recherchiert, wie überhaupt diese Reisewarnungen zustande kommen. Also soll man jetzt nicht mehr nach Hongkong reisen oder ist es kein Problem?
Naja, das, was das Auswärtige Amt rausgibt, das sind Sicherheitshinweise. Eine Reisewarnung dagegen ist ein dringender Appell, nicht in dieses Land zu reisen, weil eben Lebensgefahr besteht. Das steht so noch nicht bei Hongkong auf der Seite des Auswärtigen Amts. Eben nur der Hinweis, die Lage kann sich sehr schnell ändern.
Wo kriegt man die aktuellen Infos zu Hongkong? Wo hast du die gefunden?
Ja, die findest du da im Internet. Die kannst du dir auch abonnieren per Newsletter, RSS-Feed oder über die App Sicher Reisen dir anschauen. Für die Reise kannst du deine Kontaktdaten auch auf der Krisenvorsorgeliste eintragen lassen. Dann informiert dich das Außenministerium im Ernstfall, wenn was los ist. Diese Infos gibt es auch alle nochmal im Netz.
Vor welchen Ländern wird denn aktuell eigentlich gewarnt?
Ja, diese richtigen Reisewarnungen gibt es zum Beispiel für Afghanistan, Syrien, Libyen, Somalia, Jemen und den Südsudan. Für weitere 19 Länder gibt es Teilreisewarnungen, darunter zum Beispiel Irak, Mauretanien, Algerien, Ägypten. Das ist meist wegen der instabilen Lage dort. Oder man warnt vor einzelnen Teilregionen, also zum Beispiel Fukushima in Japan. Weltweit warnt man auch nochmal gesondert wegen terroristischer Anschläge an Orten mit Symbolcharakter, also Regierungsgebäude, Infrastruktur, Touristenzentren, Hotels, Kirchen und so weiter. Eben in Ländern, in denen es schon solche Terrorgruppen oder Gefahren gibt und gegeben hat. Keine Warnung gibt es übrigens für die Region um den Persischen Golf, trotz dieser Spannung zwischen den USA und Iran, sagt Frank Hartmann aus dem Krisenreaktionszentrum.
Wir haben aber in der Situation nach sehr genauer Überlegung davon abgesehen, für Deutsche einen Reisehinweis auszusprechen, weil wir auch in der Situation noch nicht davon ausgegangen sind, dass Deutsche konkret gefährdet sind.
Wie kommt denn das Außenministerium dann zu diesen Einschätzungen? Wo kriegen die denn ihre Informationen her?
Von ganz unterschiedlichen Quellen. Die checken Agenturmeldungen, die kriegen Mails von den 200 Auslandsvertretungen vor Ort, manchmal auch Anrufe von Bundesbürgern dort. Im Katastrophenfall wird im Krisenkeller des Ministeriums dann ein Lagezentrum eingerichtet mit 12 bis 40 Experten und zwar im Schichtdienst.
Wie ist denn dann so diese Einschätzung der Krisen? Also ist das dann insgesamt betrachtet, sind die Staaten da ähnlich, wie sie das sehen, zum Beispiel so wie Deutschland, oder unterscheidet sich das stark?
Das unterscheidet sich. Kritiker sagen nämlich auch, je mehr Deutsche betroffen sind, desto eher neigt das Auswärtige Amt zu einer Reisewarnung. Egal übrigens, was dann die europäischen Partner sagen. Unter Fachleuten weiß man zum Beispiel, die Engländer gelten eher so als die Ängstlichen und sprechen schneller Reisewarnungen aus als die Deutschen. Und es hat auch wirklich schon Situationen gegeben, da haben die Engländer ägyptische Hotels verlassen und die deutschen Touris, die saßen noch weiter am Pool.
Ja, warte mal, jetzt habe ich hier noch eine Frage, wo ist sie hin? Genau, könnte man das denn nicht koordinieren?
Ja, auf Anfrage hat mir das Außenministerium mitgeteilt, man steht da im Kontakt und Austausch mit den Partnerländern. Grundsätzlich bewerte aber jeder Staat die Bedrohungssituation für seine Bürger eigenständig.
Das heißt, wir Deutsche sind von einer Quelle abhängig, dem Außenministerium, oder kann man sich noch woanders informieren?
Na klar, du kannst natürlich die Zeitung vor Ort über das Internet lesen, wenn du die verstehst und bekommst, kannst dir ein Bild machen. Ernst Führig habe ich gefragt, der ist Jurist und Reiserechtsexperte. Der erkundigt sich zum Beispiel beim Reiseveranstalter, der ist nämlich meist auch aktuell und gut informiert. Und von politischer Seite solle man sich bei mehreren Staaten erkundigen.
Nicht nur bei der Website des Auswärtigen Amtes, sondern auch bei den Informationen des österreichischen Auswärtigen Amtes oder auch der Schweiz.
Ganz einfach, weil das einen Vorteil hat, die sind dann halt auch auf Deutsch.
Wie Reisewarnungen zustande kommen und wie man sich noch mehr Informationen dazu beschaffen kann. Infos dazu von Pascal Fischer in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wasser ist drin, Getreide ist drin, das Ganze destilliert, fertig ist der Wodka. Also was die Zutaten angeht, ist das nichts Besonderes eigentlich. Der Ort, von dem die Zutaten stammen, der ist allerdings außergewöhnlich. Forschende aus Großbritannien und der Ukraine haben Wodka gemacht mit Getreide und Wasser aus der Sperrzone von Tschernobyl. Ja, genau das Tschernobyl da, wo vor 30 Jahren der Nuklearunfall passiert ist, am Kernkraftwerk Tschernobyl. Bis heute ist die Gegend hochradioaktiv verseucht. Wodka aus Getreide und Wasser, das eigentlich ja komplett verstrahlt ist. Kann man das trinken oder ist das keine gute Idee? Ich habe nachgefragt bei Rolf Michel, der ist im Vorsitz der Strahlenkommission beim Bundesamt für Strahlenschutz. Herr Michel, was haben Sie denn gedacht, als Sie von diesem Wodka aus Tschernobyl gehört haben?
Dass das eine ganz natürliche Überlegung ist, dass das auch nicht auf Wodka allein beschränkt ist. Wenn Sie ein Produkt herstellen, was Sie brennen, also was Sie destillieren, dann geht Ihnen weder Strontium noch Cäsium noch Plutonium rüber. Und Sie können damit rechnen, dass solche Destillationsprodukte dann völlig frei von Radioaktivität sind.
Das ist wirklich so?
Ja.
Aha. Wieso ist das so? Was passiert denn mit diesen radioaktiven Stoffen, wenn das destilliert wird?
Die bleiben in der Vorlage drin. Genauso, wenn Sie destilliertes Wasser herstellen, als hochreines Wasser. Das Wasser kommt aus der Erde. Da sind alle die anorganischen Stoffe drin, die in unserer Erdkruste auch drin sind. Und wenn Sie es destilliert haben, bleibt der Rest übrig. Also das heißt, die werden bei diesen niedrigen Temperaturen, wir reden ja hier von um die 100 Grad, werden die einfach noch nicht flüchtig.
Das heißt, nur damit ich das richtig verstehe, das heißt, dieser Wodka aus dieser Zone ist dann tatsächlich strahlenfrei?
Richtig. Also und sagen wir, in der evakuierten Zone, nicht in der Sperrzone, machen die Leute schon seit eh und je wieder ihren eigenen Wodka. Das Problem ist weniger, dass man es machen kann, als dass man für die Sperrzone den Zugang braucht. Da braucht es also einen offiziellen Willen der Regierung, dass da gewerbliche Nutzung ist. Und in der evakuierten Zone, da fehlt auch weitestgehend die Infrastruktur. Aber es gibt Versuche in der Gegend von Narodice eben solche Produkte herzustellen, die man dann auch vermarkten kann.
Das heißt, wenn Ihnen jetzt jemand was anbieten würde von diesem Wodka, Sie würden den trinken?
Ja, ich habe ihn auch schon in der evakuierten Zone getrunken.
Oh, tatsächlich? Okay. Ja. Und wie waren Ihre Gedanken da so? Wie lange ist es her?
Das war schon 10, 15 Jahre nach dem Unfall. Wir haben uns lange mit illegalen Rückwanderern beschäftigt und haben deren Strahlenexposition intensiv untersucht. Und in dem Zusammenhang ist Wodka unvermeidlich.
Also es gibt Wodka hergestellt aus Getreide und Wasser, das eben aus Tschernobyl kommt. Und man kann diesen Wodka trinken. Radioaktiv ist der nämlich nicht. Rolf Michel hat euch erklärt, warum das so ist. Der ist Strahlenexperte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.